This election night, C-SPAN delivers something different. Not just the presidential race, but the state races that will decide the balance of power in Congress. No political pundits, no spin, no commercials. Just the candidates, the results, and you. Follow C-SPAN this election night, Tuesday, November 5th, on TV, online, or on the free C-SPAN Now video app.
Gamers and watch lovers, stay frosty. We've got some covert intel ready. Movement, the official timekeeper of the highly anticipated Call of Duty Black Ops 6, is set to release a special edition Black Ops 6 watch and accessory collaboration. Shop the design seen in and inspired by the game. From the same military-style field watch that Troy Marshall wears inside the campaign, to aviator sunglasses pulled from CIA operative Russell Adler's in-game look. This collaboration brings the aesthetics of the new Black Ops 6 story straight to your wrist and wardrobe. It even arrives with custom packaging and a free gift with your purchase. A Movement and Call of Duty Black Ops 6 bottle opener keychain. According to the Wall Street Journal, Movement is on the path to becoming a heritage brand, while Gear Patrol hails their automatic watches as mechanical masterpieces. Own a piece of gaming history. Shop the exclusive special edition collaboration at mvmt.com/bo6. That's mvmt.com/bo6.
Ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wachliegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung, jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Fett ist nicht gleich Fett, das muss man ja auch ganz klar sagen. Nehmen wir erstmal die Gesamtsumme. Fett ist erstmal von der Körpermasse deswegen ein Problem, weil, das wusste man bis vor langer Zeit noch gar nicht, Fett ein endokrines, aktives Organ ist. Das heißt, auch in der Fettmasse passiert etwas. Und in der Fettmasse werden zum Beispiel Umweltgifte gespeichert. Ja, ist nicht gut.
Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Mein Name ist Anja Matthies und ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Ingo, weil wir unser Gewicht im Blick behalten wollen, ist für viele von uns die erste Anlaufstelle am Morgen die Waage. Wie ist es bei dir? Stellst du dich morgens auf die Waage?
Anja, wenn ich ehrlich bin, wiege mich so dreimal im Jahr. Mehr nicht. Und bei mir ist die Waage quasi völlig unnötig.
Erstaunt mich jetzt sehr. Macht es also gar keinen Sinn, sich immer wieder auf die Waage zu stellen?
Ja, vor allem nicht jeden Tag. Erstmal hat man einen großen Spiegel im Bad. Der erzählt einem ja schon mal ganz schön viel. Meistens, wie man sich so verändert hat. Und wenn man da mal genauer hinguckt, braucht man die Waage offensichtlich gar nicht. Und zum Zweiten muss man wirklich sagen, Veränderungen zwischen einem Tag auf den nächsten Tag haben niemals etwas mit einem Gewicht zu tun. Deswegen keine Sorge, ja schon mal eine Warnung. Wenn am ersten Morgen nach einem schönen Essen mir auf der Waage steht, hat das noch nichts damit zu tun, dass man schwerer geworden ist. Nur die Waage zeigt es einfach.
Was zeigt denn etwas an, womit ich mehr anfangen kann? Also gibt es eine Alternative zur Waage?
Ja, die Alternative ist eindeutig, dass man eben sich so ein bisschen davon löst. Es gibt ja gerade zum Beispiel eine große Diskussion, ob der BMI überhaupt noch richtig ist, der sehr stark das Körpergewicht im Mittelpunkt hat. Und selbst die Medizin verändert gerade so ein bisschen mal ihren Blick darauf und nimmt erstmal Körperproportionen, gerade zum Beispiel auch Bauchrundungen etc. viel mehr in den Blick, weil man genau weiß, das Körpergewicht als solches ist kein gutes Abbild. Stell dir mal einen großen, muskulösen Mann vor, Bodybuilder, ja? Der ist natürlich schwer. Und der hat natürlich einen Body-Mass-Index, wenn man nicht auf seine Muskeln schauen würde, von vielleicht 30. Laut BMI wäre der übergewichtig. Aber das ist er natürlich nicht, weil er nur gut trainiert ist. Und insofern ist für mich eine gute Waage, die wirklich so ein bisschen ja mehr in den Körper hineinschaut und nicht nur eine Zahl uns voll in den Kopf wirft, zum Beispiel mal die Bestimmung eben der Körperzusammensetzung.
will erstmal sagen, worum es heute in unserer Folge überhaupt gehen soll. Warum sind Fettpolster an bestimmten Stellen des Körpers besonders hartnäckig, etwa am Bauch oder am Po oder an den Oberschenkeln? Für viele Menschen ist das Übel schlechthin. Und wie lassen sich solche vermeintlichen Problemzonen angehen? Wie kann ein gesunder Umgang mit Problemzonen aussehen, ohne in extremes Bodyshaming oder Selbstkritik zu verfallen? Was genau ist denn eigentlich unter Problemzonen zu verstehen?
Du weißt doch selber, Probleme machen wir uns immer selber. Wir sind das eigentliche Problem, weil wir letztendlich subjektiv mit uns einfach nicht zufrieden sind. Und das ist bei dem einen so, bei der anderen eben so. Die einen sind vielleicht im Bauchraum nicht ganz zufrieden, die anderen mit ihren Winkeärchen, die dritten vielleicht mit ihrem Dekolleté. Also es sind Problemzonen, wenn man gerade im Fettbereich, auch im Bereich der Körpermitte in der Regel gesagt sind. Ja, das ist aber subjektiv erst einmal geprägt. Und wir beschreiben sie als Problemzonen, weil wenn sie ein gewisses Maß erreichen, werden sie zu einem Problem. Aber da gibt es eine ganz große Spannbreite.
Rund die Hälfte unserer Bevölkerung gilt bereits als übergewichtig. Mhm. Fast jede und jeder fünfte gar als krankhaft fettleibig. Obwohl es so viele betrifft und die Body Positivity Bewegung genau. Seit Jahren darum kämpft, dass alle Körperformen akzeptiert werden, erleben dicke Menschen weiterhin Fettshaming. Sie werden also diskriminiert aufgrund ihres Äußeren. Schlanke Körper bestimmen auf Instagram und in der Werbung das Maß. Kein Wunder, dass wir schnell von unseren Problemzonen reden. Welche Fettanlagerungen bereiten denn Frauen und welche den Männern hauptsächlich Kummer?
Ich glaube auch, da hast du total recht, dass die sozialen Medien und die Bilder, die uns so präsentiert werden, immer ein großes Problem darstellen. Wir kommen ja später nochmal zu dem Fett. Natürlich gibt es dort auch Grenzen. Fett ist eben auch nicht nur gut. Ja, das wissen wir und insofern muss man schon sagen, irgendwann ist es auch Schluss. So, was haben wir für Probleme? Wir haben in der Regel natürlich die klassischen Reiterhosen, die immer gerne auch bei Frauen, die immer sehr artikuliert werden und die natürlich, gerade was die Oberschenkelform betrifft, nicht ästhetisch sind. Also Ästhetik spielt ja eine ganz, ganz wichtige Rolle. Bei den Männern haben wir in der Regel den Bierbauch. Ja, dünne Beine, dicker Bauch, so sieht der Mann hier aus. Wir haben bei einigen wieder, wird ja gerade auch sehr gerne trainiert, den ausladenden Po, auch bei Frauen insbesondere, der aber gerade auch mittlerweile eher zu einem Symbol geworden ist. Wenn er denn straff ist, von einem guten Trainingszustand. Also deswegen sind da die ganzen Kleidungen auch mittlerweile ausgerichtet sind. Problemzonen in der Regel sind Zonen, die für uns eben ein Bild darstellen, wo wir sagen, hier gibt es zu viel Fetteinlagerungen und das behindert unsere Ästhetik.
Und welchen Anteil haben die Gene daran, ob wir dick oder dünn sind?
Sagen wir so, die Gene schon wenig. Das muss man ganz klar sagen. Aber es beginnt schon. Und wir haben ja, glaube ich, in einer unserer alten Folgen mal ganz kurz das Thema Epigenetik besprochen. Und Epigenetik und Genetik sind sehr nah miteinander verwandt. Wir bekommen Gene von unseren Eltern mit. Allerdings, ob diese Gene angeschaltet oder abgeschaltet werden, das macht der Lebensstil. Und das nennen wir Epigenetik. Auch wenn wir sogenannte schlechte Gene haben, heißt das noch lange nicht, dass dieses Gen sich auswirkt. Wir können es sogar abschalten durch den richtigen Lebensstil. Du kannst aus einem Brauereifett kein Rennpferd machen. Das ist gar keine Frage. Ja, weil das ist genetisch einfach. Aber das gilt ehrlich für uns Menschen auch. Es gibt trotz allem Rahmenbedingungen, in denen wir uns in den Korridor bewegen, den wir selber unseren Lebensstil letztendlich in den Mittelpunkt stellen und das zu beeinflussen, was wir so mitbekommen.
Und unsere Körperform ist aber schon in irgendeiner Form auch vorprogrammiert, oder nicht?
Wir wissen ja, dass Körpergröße in der Regel vorgegeben ist. Und es gibt auch natürlich Birnenform, Apfelform. Die Apfelform ist ja so ein bisschen wie in der Körpermitte angegliedert, das ist schön rund. Ja, das ist so alles sehr schön gemacht. Und dann gibt es ja auf der anderen Seite natürlich auch so ein bisschen die Birnenform, das ist ein bisschen ja eher, wo es oben schlanker wird. Ja, so ein paar Rahmenbedingungen gibt es, aber das ist unabhängig von den Genen. Das ist einfach gegeben dadurch, wo bei dem jeweiligen Geschlecht sind die Speichelzonen.
Also kann ich eigentlich nicht von schlechten Genen reden, dass ich sagen kann, ja, ich bin mit schlechten Genen ausgestattet, ich kann noch so viel essen und es macht keinen Sinn. Ich werde meine Figur nicht verändern können.
Das will ich auf jeden Fall nicht sagen, oder der Lebensstil, gerade bei der Epigenetik. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Schau mal, während der Schwangerschaft, du bist mit Genen ausgestattet. Und wenn in der Schwangerschaft beispielsweise das Kind schon Probleme bekommt, zu viel Nahrung zum Beispiel erhält oder zu wenig, beides ist ja möglich, weil Mutter in der Schwangerschaft sagt, oh nee, bloß nicht zunehmen. Und schon gibt es einen Sparmodus, den das Kind erlernt. Oder es gibt einfach eine Unterversorgung, ein Überversorgung des Kindes, wo sich überlegt, okay, wo gehe ich mit der ganzen Energie jetzt hin? Was mache ich damit? Speichern. Und insofern ist selbst in der Schwangerschaft schon die ersten Veränderungen auf epigenetischer Basis zu erkennen, dass wenn ich das Licht der Welt erblicke, haben sich meine Gene schon so verändert durch das Verhalten meiner Mutter während der Schwangerschaft. Und das setzt sich das ganze Leben so ein bisschen fort. Ein Kind in der Kindheit, wo Prägungsphasen stattfinden, immer mit Süßigkeiten belohnt wird, wird es irgendwann einmal es nicht mehr schaffen, aus diesem Teufelskreis der daraus sich ergebenden Fetzer herauszukommen. Das heißt also, wir haben unheimlich viel, gerade über die Prägung von Eltern, im Sinne dessen, wie verhalten sie sich mir gegenüber, haben wir ganz viel letztendlich auch Beeinflussung unserer später Körperform. Ne? Also die Verantwortung. Eltern haften für ihre Kinder, wie man so schön sagt.
Das habe ich befürchtet. So, so wird es sein.
Das kennst du.
Ja, natürlich. Wann schadet denn zu viel Fett unserer Gesundheit und wird damit dann wirklich zu einer Problemzone?
Also Fett ist nicht gleich Fett. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Nehmen wir erstmal die Gesamtsumme. Fett ist erstmal von der Körpermasse deswegen ein Problem, weil, das wusste man bis vor langer Zeit noch gar nicht, Fett ein endokrines, aktives Organ ist. Das heißt, auch in der Fettmasse passiert etwas. Und in der Fettmasse werden zum Beispiel Umweltgifte gespeichert. Ja, ist nicht gut. Das heißt, viele Gifte werden dort im Bereich Fettsubstanz gespeichert. Wenn Menschen dann irgendwann mal abnehmen in einer Diät, werden sie ja plümmerant, so ein bisschen geht es ihnen nicht gut vom Wohlbefinden her, weil plötzlich ganze Giftstoffe ausgeschüttet werden, frei im Körper herumschwimmen. Das ist der erste. Aber das ist doch der harmlose Grund. Das ist der viel problematische Grund, sind die sogenannten Adipokine. Adipokine sind Substrate, hormonähnliche Botenstoffe, kann man das beschreiben, die aus der Fettmasse ausgeschüttet werden und die im Körper bestimmte Prozesse auslösen, die eben nicht optimal sind. Insbesondere sagt man diesen Adipokinen nach, dass sie schleichende Entzündungen produzieren. Und schleichende Entzündungen heißt, dass sie sich an innere Organe hineinbegeben oder auch an Gefäße und dann dort beispielsweise Entzündungsreaktionen auslösen, die dann zu einer Schädigung des Gewebes führen. Deswegen sagt man immer, Adipokine wüten im Körper. Bedeutet also völlig unmerklich, schwirren sie darum und setzen sich an irgendwelche inneren Organe, zum Beispiel entzünden sich Blutgefäße plötzlich, es bilden sich Ablagerungen, Plaqueablagerungen, sodass wir plötzlich Verengungen an den Blutgefäßen haben, Schlaganfall, Herzinfarkt droht. Aber wir wissen es auch, dass letztendlich Übergewicht ganz wichtiger Trigger für viele Krebserkrankungen ist. Ja? Weil eben schleichende Entzündungen das Immunsystem überfordern und dementsprechend viele andere Krankheiten aus einer zu großen Fettmasse heraus resultieren.
Und was ist dann das größere Problem, unser überreiches Essen oder der Mangel an Bewegung?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist immer eine Kombination. Die Menschen bewegen sich ja nicht mehr viel, haben keine Verbrennung mehr. Aber auf der anderen Seite haben wir Schlafland. Die gebratenen Tauben fliegen uns ja ins Maul. Ich muss ja nur anrufen und schon kommt der Lieferdienst und ich habe alles zu Hause. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, dass wir ja eine Nahrung haben, die sehr energielastig ist. Die Industrie hat eben eine sehr starke energielastige Nahrung in den letzten Jahren produziert. Und das heißt insbesondere ja auch diese ganzen Zucker, die man dort findet, also ganz schnelle Energie und. Wir haben ein Missverhältnis zwischen Verbrauch und Aufnahme. Und das ist einerseits eben durch unser Ernährungsverhalten, aber auch durch unsere geringe Bewegungsaktivität einfach bedingt.
Ja, und dann fangen wir doch an, Sport zu treiben, weil wir damit gezielt unsere Problemzonen bekämpfen wollen. Also wer zum Beispiel einen flachen Bauch haben möchte, setzt oft auf den Klassiker Sit-Ups und gegen lästiges Winkfleisch an den Oberarmen trainieren viele mit Hanteln. Ist das eigentlich die richtige Strategie?
Jetzt kommt die schlechte Botschaft, über Sport nimmt man nicht ab. Ja, das meinen ja manche. Dass wenn man mal so ein bisschen Sport treibt, ist alles wieder gut, so dreimal in der Woche. Habe ich ein bisschen Sport getrieben und schon hat sich alles wieder eingestellt. Nein, Abnehmen ist Arbeit. Und Sport ist nicht dazu da, Kalorien zu verbrennen. Und deswegen ist es zwar schön, wenn ich etwas tue, aber es muss immer ein Verhältnis sein, dass ich in ein Energiedefizit hineinkomme. Es darf nicht zu groß sein, aber ich muss immer etwas verbrauchen und das eben nicht an drei Tagen nur in der Woche, sondern wenn, dann muss ein Lebensstil sein, der grundsätzlich dich durchsetzt, über die gesamte Woche, Monate oder vielleicht sogar Jahre, nur dann bekomme ich das in den Griff. Mal so eben Crash-Diät 4-5 Kilo abnehmen, bis haben schon mal darüber diskutiert, ist sowieso eine Falle, in die man am besten nicht eintappen soll.
Gamers and Watch Lovers, stay frosty. We've got some covert intel ready. Movement, the official timekeeper of the highly anticipated Call of Duty Black Ops 6, is set to release a special edition Black Ops 6 watch and accessory collaboration. Shop the design seen in and inspired by the game. From the same military-style field watch that Troy Marshall wears inside the campaign, to aviator sunglasses pulled from CIA operative Russell Adler's in-game look. This collaboration brings the aesthetics of the new Black Ops 6 story straight to your wrist and wardrobe. It even arrives with custom packaging and a free gift with your purchase. A Movement and Call of Duty Black Ops 6 bottle opener keychain. According to the Wall Street Journal, Movement is on the path to becoming a heritage brand, while Gear Patrol hails their automatic watches as mechanical masterpieces. Own a piece of gaming history. Shop the exclusive special edition collaboration at mvmt.com/bo6. That's mvmt.com/bo6.
Wer hätte das gedacht?
Wie viele Kalorien verbrennen wir denn tatsächlich beim Sport, um das mal deutlich zu machen?
Wenn du eine Stunde Nordic Walking betreibst, zum Beispiel, ne, dann verbrennst du als 70-Kilo-Person etwa 500 Kilokalorien maximal. Maximal. Und wenn du dann immer überlegst, du isst eine Tafel Vollmilchschokolade, dann müsstest du rein theoretisch täglich 7 Kilometer laufen, um sie zu verbrennen. Das ist schon mal das eine. Der anderen Seite muss man aber auch sehen. Schau doch mal, 1 Kilogramm Körperfett hat 7000 Kilokalorien. Mal auf der Zunge zergehen lassen. 1 Kilogramm 7000 Kilokalorien. Und da willst du mir mit irgendwas mit Nordic Walking ab und zu mal so ein bisschen vielleicht dann das Fett weglaufen. Du hörst gar nicht mehr auf zu rennen, wenn du das so willst. Ja? Weil einfach der Effekt der körperlichen Aktivität niemals darin liegt, Kalorien zu verbrennen. Also vergesst diese ganzen Kalorientabellen, die in den Medien uns immer zeigen. Ja, ob du bei der Sportart 30 Kilokalorien mehr oder 50. Das ist völlig egal. Es wirkt sich nicht aus. Das heißt also, über Sport kann man nicht Fette verbrennen. Es hilft nur, den Körper zu verändern. Dauerhaft eben sich umzustellen. Und das ist das eigentliche Ziel. Kurzfristig macht das gar nichts.
Und wie gehen wir es denn nun am besten an, wenn wir unser viszerales Fett möglichst schnell reduzieren wollen? Was ist dafür konkret das beste Training in Verbindung mit welcher Ernährung?
Ja, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Essen und Trimmen, beides muss stimmen. Ich kann mir nicht zum Beispiel durch eine körperliche Aktivität am Abend einen Freifahrtschein für das, was danach auf dem Teller landet, irgendwie einkaufen. Es ist immer eine Kombination. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, es geht um eine Umstellung des Körpers, langfristig und nachhaltig und nicht um Kalorien zu verbrennen. Und dieses müssen wir da draußen einfach auch verstehen, auch wenn die Medien uns immer anders erzählen. Es ist falsch. Ja, das möchte ich an dieser Stelle nochmal eindeutig sagen. Ja, und durch diese ganzen Maßnahmen, die man immer so liest, Diät, es ist falsch. Ja, und es führt alle Menschen eher in den Sumpf. Wenn man sich überlegt, 70% der Menschen haben schon Diät hinter sich. Oder stehen kurz davor, dann sieht man schon, die Effekte streben gegen Null oder ganz im Gegenteil, sogar auf der Waage sogar plus 10, ja, was ja noch schlimmer ist. Also was machen wir? Training natürlich, also Sport heißt aber auch Training. Und wenn ich es wirklich erreichen möchte, dann muss ich sehr diszipliniert herangehen, deswegen nenne ich es bewusst Training. Und zwei Dinge muss ich machen. Ich muss ein Ausdauertraining betreiben, nehmen wir mal an das Thema Nordic Walking, Radeln, Schwimmen und so weiter und so fort. Und ich muss Muskelmasse aufbauen. Das bringt mich auch zu unserem Eingangsstatement, ja, wo wir darüber gesprochen haben. Wonach schaue ich eigentlich auf der Waage? Ja, am besten nach deiner Körperkomposition. Zusammenhang, also zwischen Fettmasse und Muskelmasse. Das ist der eigentliche Indikator. Und was ist das Ziel? Muskelmasse hoch. Zwei Dinge also. PS muss hoch. Ausdauertraining. Zweitens, Muskelmasse heißt insgesamt einen anderen Motor für unser gesamtes Leben. Das zweite ist Ernährung. Ein bisschen kaloriendefizitär, nicht viel, weil auch Muskelmasse aufzubauen kostet ja Energie. Also auf keinen Fall zu wenig essen. Ganz wichtige Botschaft auch an alle. Und zum Zweiten, eben ja, insulinarm, wie man immer so schön sagt. Insulinarm heißt in diesem Zusammenhang also, dass nicht zu viel Insulin im Körper herumschwimmt, weil Insulin ist ein Masthormon. Es mästet die Zellen. Es hat nur die Aufgabe letztendlich, möglichst all das, was ich gegessen habe, in die Zellen zu transportieren. Da kann man sich vorstellen, okay, die quillt irgendwann auf und ich werde immer dicker. Das heißt also, ein bisschen Kohlenhydratarm ist sicherlich hier die richtige Strategie.
Gut, das mache ich jetzt alles. dann auch, so wie du das gerade beschrieben hast. Trotzdem geht mir der Speck an den Hüften so ein bisschen auf den Keks und an meinen Oberschenkeln möchte ich auch arbeiten. Gezielte Übungen machen dann auf gar keinen Fall Sinn oder doch schon?
Weißt du, wenn du dicken Bauch hast und massig Speck trainierst, hat das keinen Sinn. Weil der Körper holt sich die Energie immer dort, wo sie leicht verfügbar ist. Oder wenn du irgendwie Gesäßtraining machst, dann holt er sich das auch nicht dort ab, Gesäß. Sondern er holt es sich immer dort ab, wo wir es vielleicht am wenigsten mögen. Hast du vielleicht schon mal gesehen, dann wird man dem Gesicht schlanker, ja, aber unten tut sich gar nichts. Oder an den Schulter-Armbereichen wird es dann auch weniger, da ist weniger Fett, ja klar. Aber das, was man ja gar nicht möchte, ist, dass man plötzlich im Gesicht dann alt aussieht, weil das Fett weg ist. Das ist auch nicht schön. Also durch gezielte Übungen, Muskelübungen beispielsweise, an den Problemzonen, bekomme ich diese nicht weg. Jetzt sind wir wieder bei unserem Thema. Es geht um die Umstellung. Und da muss der Körper einfach lernen, nach eben den leicht verfügbaren Fetten, auch die sogenannten Depotfette, Speicherfette, einfach so ein bisschen anzugehen. Das ist eben beim Mann der Bauch und bei den Frauen eben der Gesäß- und Becken- und Oberschenkelbereich.
Und wenn ich die dann bekämpfe, den Bereich, werden damit auch meine Zellulite-Dellen automatisch verschwinden?
Das ist ja ein Gesamtprogramm. Ja, das ist aber schwierig. Ja, also das muss man wirklich sagen. Auch da, Zellulite ist in der Tat wenig genetisch bedingt. Das ist leider so. Es hängt so ein bisschen damit davon ab, ja, dass das Gitternetzwerk der Frauen, Männer haben es ja deutlich weniger, das Gitternetzwerk des Bindegewebes einfach nicht so straff ist und anders organisiert ist als bei den Männern. Und deswegen quillt das schon einmal eine gewisse Fettzelle oder mehr Fettzellen heraus. Und daraus entstehen eben so Erhebungen, Erhöhungen und dann wieder Senkungen. Das ist nichts anderes als eben, dass durch das Gitterwerk Fettzellen rauskommen und dann an der anderen Stelle eben nicht rauskommen. Daraus ergibt sich so eine Zellulite. Leider, das muss man sagen, ist der Erfolg, das mit gezieltem Training zu machen, sehr eingeschränkt. Selbst Sportler und Sportlerinnen haben das nicht in einer derart ausgeprägten Form, gerade wenn sie natürlich nicht viel Fett überhaupt im Körper haben. Aber habe ich eine gewisse Grundsubstanz, dann ist das niemals optimal, Begegnungshilfe zu bekommen. Nein, ein paar Dinge müssen wir in unserem Leben auch akzeptieren.
Ja, da muss ich auch Dehnungsstreifen am Bauch akzeptieren.
Ja, die musst du auch akzeptieren, weil letztendlich natürlich, das ist ja so eine Überstrapazierung des Bindegewebes gewesen, so eine Schwangerschaft beispielsweise. Da kann man sich vorstellen, ja. Das ist übrigens ja bei Magenoperationen oder bei Fettabsaugen ja genauso. Da bleiben ja diese Reste auf der Haut ja genauso bestehen. Denn so, wenn ich so einen Mann sehe, mit so einem dicken Bauch, dann ist er wie eine Schwangerschaft, optisch betrachtet. Und natürlich, wenn der plötzlich das Fett weg hat, sind dort auch die Dehnungsstreifen. Das sieht auch nicht schön aus.
Stimmt das wirklich?
Es gibt ja auch noch andere Methoden, womit ich meine vermeintlichen Problemzonen bekämpfen kann. Wenn ich so der Werbung Glauben schenken möchte, dann helfen EMS-Pads dabei, Problemzonen zu bekämpfen.
Man liegt auf der Couch. Du meinst, genau. Man liegt auf der Couch?
Ja, ich also klebe mir mal ein paar Elektroden an. Und schon mit alles. Ja, genau, so stelle ich mir das vor.
Mit Cocktail in der Nebenarm.
Ja,
genau.
Richtig.
Das habe ich mir gedacht. Ja, ich habe ja gerade schon mal gesagt, solange die Fettzelle, die Fettschicht oberhalb der Muskulatur nicht weg ist, hast du nichts davon, weil du siehst sie auch nicht. Das heißt also, oberhalb der Muskulatur liegt ja immer eben das Unter- und Fettgewebe. Also ja, ästhetisch hast du dadurch keinen Gewinn. Und das bedeutet auf der anderen Seite ja, das Wichtigste ist wirklich, selbstständig das Leben in die Hand zu nehmen und dementsprechend einen anderen Lebensstil zu pflegen. Nur dann bekommt das nachhaltig. Und darum geht es ja, nachhaltig in den Griff.
Ich will trotzdem nochmal nachhaken, ob es noch andere Methoden gibt. Dermatologiepraxen und Wellnessstudios, die bieten auch Kälteanwendungen zur Reduktion des Unterhautfettgewebes an. Was können wir uns wirklich davon versprechen?
Ja, sagen wir so. Das Letztere ist ja das Entscheidende. Was kann ich da wirklich von versprechen? Also es gibt keine Evidenz in dem Sinne. Allerdings weiß man natürlich, dass der Körper bei Kälte mehr arbeiten muss. Und das bedeutet also, er hat einen höheren Kalorienverbrauch, Umsatz. Weil das Wichtigste ist dem Körper ja die Stabilisation der Körpertemperatur. Und wenn ich von außen einen starken Reiz setze, der vielleicht sogar minus 100 Grad erreicht, was ja manche dieser Zellen noch haben, diese Eiszellen, manchmal auch sogar noch mehr, dann hat das erst einmal einen deutlich erhöhten Kalorienverbrauch, zieht das nach sich. Das heißt aber nicht, dass dadurch die Fettzellen schmelzen, wo ich es denn gerne hätte. Also ich kann noch so viele Runden in einem Eiskeller drehen. Während der Zeit des im Eiskeller Seins verbraucht der Körper mehr, aber danach ist alles wieder auch normal. Bedeutet also, ja, der Effekt ist vielleicht so marginal, dass er gar nicht sichtbar ist. Es ist genau, als wenn du eine Tasse Stoffwechseltee trinken würdest. Auch der ist gut fürs Gemüt, aber insbesondere nicht dafür da, auf der Waage ein gutes Ergebnis zu machen.
Gehypt werden ja Abnehmspritzen. Wenn ich nun spürbares Übergewicht habe und es mir schwerfällt, mich zu regelmäßigem Sport aufzuraffen und ich meine Ernährung auch nicht groß umstellen möchte, dann spritze ich mir einfach was. Einmal pro Woche einen Wirkstoff namens Semaglutid unter die Haut und dann verliere ich innerhalb von ein paar Monaten ein paar Kilos. Das ist ein Gamechanger?
Nein, ist für mich gar kein Gamechanger. Ist Selbstbetrug, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, was machen diese Dinger? Die gehen in der Regel ja, dass sie bestimmte Prozesse im Gehirn, im Körper hemmen. Und insbesondere hemmen sie ja das Hungergefühl. Das heißt also, sie sagen, du musst gar nichts essen, du bist ja satt. Das bedeutet, dass wir hier deswegen Selbstbetrug betreiben, indem wir mithilfe derartiger Injektionen temporär quasi unsere Situation dahingegen verändern, dass uns einfach der Appetit fehlt. Und deswegen essen wir weniger. Setze ich das Ding aber ab, ist alles wieder beim Alten. Das heißt also, bin ich denn wirklich gewillt, ein Leben lang an der Spritze zu hängen und meinen Hunger über eine Spritze zu kontrollieren, sind wir denn alle so schwach, dass wir das brauchen? Ich finde es sowieso etwas skandalös, dass in der Regel ein Diabetiker-Medikament ist, dass dieser Markt so explodiert ist. Nur unter dem Aspekt, weil eben ja die Ästhetik so in den Mittelpunkt rückt. Ich glaube, dass für eine bestimmte Zielgruppe sehr schwer übergewichtiger Menschen, die vielleicht echte Probleme haben, auch mit der Selbstkontrolle, die es ja gibt, auch mit der Selbstführung, absolut ein geeignetes Medium ist, mal etwas anderes zu lernen oder überhaupt wieder auf die Füße zu kommen, was ja auch schon mal wichtig ist, wieder bewegt zu werden, dass man überhaupt in der Lage ist, gehen zu lernen, zu walken, bestimmte Tätigkeiten selbstständig wieder aussehen. Da macht das total Sinn, gar keine Frage. Aber bei Lifestyle-Fragen, ja, finde ich das wirklich absurd, ja, dass wir jetzt schon so weit sind, uns den Hunger quasi nehmen zu lassen, indem wir eine Spritze initiieren. Nein, da bin ich kein Freund von, werde ich auch nie.
Mal eine ganz doofe Frage.
Kann ich durch Kaugummi kauen abnehmen? Vielleicht sogar im Gesicht?
Ja, schöne Frage, weil Kaubewegung ist ja erstmal was Gutes. Gibt's ja auch ein paar kleinere Studien, die dann auch besagen, ja, dadurch suggerierst du dem Körper, er bekommt etwas, bekommt aber nichts. Das ist ja so ein bisschen Betrug fürs Gehirn. Ja, man sagt dem Gehirn, siehst du, ich tue doch was, ich kaue gerade. Das geht nur bedingt gut, weil das Gehirn lässt sich ja irgendwann gar nicht mehr überlisten. Irgendwann hat es auch wieder Hunger. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, der Effekt ist wirklich gering. Der ist nachgewiesen, da gebe ich dir recht. Aber der ist sehr gering. Ja, auch der wird sich auf der Waage nicht abnehmen, so das.
Nun ist aber ja das sogenannte Doppelkinn auch für manche Menschen eine Problemzone.
Ja, da kannst du aber Übungen machen.
Ja, wollte ich gerade sagen, es lässt sich nur schwer loswerden, aber welche Übungen schlägst du dann vor, die den Hals so ein bisschen straffen?
Erst einmal kann man ja seine Faust nehmen und dann quasi den Unterkiefer nach vorne. Man legt quasi die Faust an den Unterkiefer vorne und dann drückt man sie weg und drückt nach hinten, so als eine muskuläre Aktivität. Erste Übung. Zweite Übung ist natürlich, dass man gerade im Bereich der Grimassen, des Grimassenschneidens, ja, das Gesicht hat ja viele, viele Dinge, man kann ruhig blöd dabei aussehen, aber es macht ja Freude auch, so ein bisschen im Spiegel mal Grimassen zu schneiden, auch das hilft. Heißt also so ein bisschen Anspannung der Muskulatur. Und auch die Zunge hat ja natürlich eine ganz große Bedeutung, weil es ja gerade unterhalb des Kiefers, damit der Zunge aufzuarbeiten, quasi diese da hinten zu ziehen, nach vorne zu ziehen, zu rotieren. Auch das ist immer ein Effekt, der sich dann auf die Muskulatur unterhalb des Kiefers ausprägt. Heißt also, auch hier habe ich viele Möglichkeiten, über die Muskeln, die im Gesicht sind, eben doch positive Effekte zu erzielen. Und das ist gerade Kiefermuskulatur und Zungenmuskulatur sehr, sehr bedeutsam.
Welche Problemzonen fallen dir ein, die wir möglicherweise gar nicht als solche wahrnehmen?
Also erst einmal ist es so, dass viele Problemzonen ja gar nicht sichtbar werden. Woran liegt das? Das liegt daran, dass ja viele Problemzonen gerade für uns unter gesundheitlichen Aspekten im Körper stattfinden, die aber nach außen gar nicht sind. Nehmen wir mal zum Beispiel so etwas wie die Verfettung der Leber. Ja, ist ein echtes Problem. weil daraus einfach Krankheitssymptome entstehen, sieht man aber gar nicht. Und deswegen ist all das, was wir so ein bisschen unter viszerales Fett beschreiben, das ist das echte Problem, weil es ist kaum sichtbar, muss nicht sichtbar sein, aber es erwirkt die inneren Organe, weil es sich eben im Bauchraum überall an die inneren Organe, um die inneren Organe legt. Und deswegen ist gerade dieses unsichtbare Fett im Bereich des Bauches eines der größten Probleme, weil auch hier direkt an den inneren Organen diese vorhin schon von mir beschriebenen Adipokine lagern und ausgeschüttet werden und somit einen ganz kurzen Weg nur zu den inneren Organen haben. Und das ist das eigentliche Problem. Und deswegen wissen wir also bloß weg mit dem viszeralen Fett. Also das Bauchfett ist nicht nur eine ästhetische Frage, sondern insbesondere eine Frage der Gesundheit der inneren Organe.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
So, Ingo, kannst du uns zum Schluss eine Übung verraten, die unbedingt zum Standardprogramm gehören sollte, wenn wir viszerales Fett abbauen wollen?
Ja, letztendlich muss man den Körper ja, wie ich gesagt habe, umstellen. Und das bedeutet, dass ich heute mal keine Muskelübung nehme und auch keine Herz-Kreislauf-aktivierende, schnelle, wie Hampelmänner letzte Mal, Übung, sondern ich würde wirklich einen Mittagspausenspaziergang stramm oder einen Feierabendspaziergang. Der sollte 20 bis 30 Minuten mindestens sein, aber er sollte dazu führen, dass die Atemfrequenz und die Herzfrequenz erhöht ist. Also ich soll ein bisschen hinter Atem kommen, ein bisschen nur. Muss noch quatschen können, reden können, laufen oder schnaufen, ist das Motto hier. Aber 20 bis 30 Minuten und das am besten jeden Tag, das ist der beste Einstieg, um dem Kampf ein wenig gegen das Fett zu gewinnen.
Ja, das klingt gar nicht so kompliziert. Danke, Ingo. In der nächsten Folge wirst du uns die effektivsten Mini-Workouts verraten, habe ich mir überlegt.
Freue ich mich drauf. Ja, der Mini ist ja schon mal ganz gut, ne? Ja, nur die Frage ist, wie? Das
kommt mir sehr entgegen, weißt du?
Was denkt er denn?
Genau, ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt fit und gesund. Tschüss.
Tschüss.
Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.